dann müsste das eigentlich alles ganz geschmeidig laufen. In Indien ist eine Maschine kurz nach dem Start abgestürzt. Ingo Jansen hat die Nachrichten.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist die Lage noch unklar. Der Polizeichef der Stadt Ahmedabad hat erklärt, es gebe keine Überlebenden und außerdem Todesopfer am Boden. Dagegen hat die Fluglinie Air India mitgeteilt, verletzte Passagiere seien in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Die meisten haben die indische Staatsangehörigkeit, viele aber auch die britische. Das Flugzeug war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt und explodiert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Zugleich veröffentlichte die Regierung vermeintliche Belege für ein israelisches Atomwaffenprogramm. Damit reagiert die Führung in Teheran auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition hat die CDU-Politikerin gesagt, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verweist Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition vorher kritisiert. Von den Grünen etwa heißt es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Das IFO-Institut hat eine positive Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft abgegeben. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Vom Sitz des Instituts in München, Christine Bergmann.
Unter den genannten Voraussetzungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen und im nächsten sogar um 1,5%. Damit ist das IFO-Institut auch deutlich optimistischer als noch im Frühjahr. Positiv stimmt sie zum einen, dass die Bürger wieder mehr konsumieren und dass sich die Stimmung in den Unternehmen seit einigen Monaten stetig verbessert. Allerdings haben die Münchner Forscher auch ausgerechnet, was passiert, wenn ihre Annahmen nicht eintreten, vor allem wenn sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Dann wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen und die Wirtschaft wieder in die Stagnation zurückfallen.
In Berlin-Köpenick sind in einem Wohnhaus 2 getötete Schafe entdeckt worden. Ein drittes hat noch gelebt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie gehört hatten. Nach Angaben der Ermittler hat ein 41-jähriger Mann aus Rumänien die 2 Tiere in seiner Wohnung geschlachtet. Er behauptet, die Tiere gekauft zu haben. Tatsächlich wurden sie aber aus dem Landschaftspark in Lichtenberg gestohlen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin Adlershof 23 Grad, Wannsee 24, Wittstock 21 und in Senftenberg 26 Grad. Die Nacht wird klar bei 12 bis 7 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad. Am Samstag dann sogar bis 30 Grad. Sonntag sind dann teilweise kräftige Schauer möglich. Die Zeit, es wird 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl im Studio, ich grüße Sie. Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Glaubt man der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, dann gibt es aber Grund zur Hoffnung, spätestens im kommenden Jahr. Jan Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio hat die Einzelheiten des OECD-Wirtschaftsberichts.
Die deutsche Wirtschaft ist eine der stärksten der Welt, die drittgrößte Volkswirtschaft hinter den USA und China.
Aber in den letzten 5 bis 10 Jahren hat die deutsche Wirtschaft im Grunde aufgehört zu wachsen,
sagt Matthias Cormann, Generalsekretär der OECD. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen wie die Energiepreiskrise haben Deutschland schwer getroffen, bilanziert Cormann. Doch nach Jahren der Wirtschaftsflaute sieht er jetzt Licht am Ende des Tunnels. Für 2025 sagt die OECD ein Wirtschaftswachstum von 0,4% voraus. Im kommenden Jahr sollen es 1,2% sein. Die Gründe für das Wachstum? Die Kauflaune der Verbraucher soll sich verbessern, heißt es im Wirtschaftsbericht. Auch wegen des beschlossenen Sondervermögens von Union und SPD.
Positiv wiederum ist, dass die jüngste Reform der Haushaltsregeln in Deutschland die höhere Verteidigungs- und Investitionsausgaben ermöglicht, die innenpolitische Unsicherheit verringert hat. Und Sie können sehen, dass das jetzt langsam in die richtige Richtung geht.
Eine nachhaltige Wirkung werde das Ganze aber nur haben, wenn die Bundesregierung eine Reihe wichtiger Strukturreformen in Angriff nehme. Der Abbau von Bürokratie zum Beispiel, mehr Digitalisierung in der Verwaltung, niedrigere Steuern für Unternehmen und günstigere Energiepreise, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sieht sich in ihren Plänen bestätigt.
Viele von der OECD vorgeschlagene Reformen decken sich mit Vorhaben dieser Bundesregierung.
Die CDU-Ministerin kündigt an, vieles schon in Kürze auf den Weg zu bringen.
Daran arbeiten wir, steuerliche Entlastungen und Investitionsanreize, Stichwort Investitionsbooster, Senkung der Körperschaftssteuer, Reform der Einkommenssteuer, Vorteile für E-Autos durch steuerliche Absetzbarkeit, die wir verbessern und auch Maßnahmen noch vor dem Sommer für das Senken der Energiepreise.
Laut OECD müssen aber noch mehr Probleme gelöst werden. Der Reformstau im Renten- und Gesundheitssystem sowie der Fachkräftemangel. Dieser könne für die Wirtschaft zum großen Bremsklotz werden, wenn die Politik nicht gegensteuere, so die OECD. Generalsekretär Cormann.
Da die Lebenserwartung steigt, wird Deutschland die Anreize für ältere Arbeitskräfte und ihren Verbleib im Arbeitsmarkt weiter verbessern müssen.
Frühverrentungsprogramme wie die Rente mit 63 bewirkten genau das Gegenteil und gehörten abgeschafft. Außerdem müssten mehr Frauen und Fachkräfte aus dem Ausland in den Arbeitsmarkt geholt werden. Was die Wirtschaft besonders belastet, die anhaltenden großen handelspolitischen Risiken. Der Zollstreit mit den USA sorgt bei den exportorientierten deutschen Unternehmern für viel Unsicherheit. Eskaliert der Streit, könnte er die innenpolitischen Wirtschaftsmaßnahmen der Bundesregierung wieder zunichte machen.
Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann über den neuen OECD-Wirtschaftsbericht für Deutschland. Es ist 5:08 am Donnerstagnachmittag. Die Bahn bleibt dabei. Ab Sonntag wird es keine preisreduzierte Familienreservierung mehr geben. Kinder müssen dann für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Damit wird Bahnfahren für Familien ein Stückchen teurer. Diese neue Preispolitik sorgt für Empörung und Kritik. Zu Recht. So kommentiert das Katrin Aue aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hier ihr Zwischenruf, der Kommentar im Inforadio.
Als hätte die Deutsche Bahn nicht schon genügend selbstverschuldete öffentliche Empörung auszuhalten. Jetzt legt sie sich ein neues Ei ins Nest. Ab Sonntag können Familien nicht mehr pauschal für 10,40 Euro Plätze reservieren, sondern für jedes Familienmitglied wird eine Einzelreservierung fällig. Bei 2 Erwachsenen, 3 Kindern kommt man in der 2. Klasse dann auf 27,50 Euro. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, die Bahn weist mit einer gewissen Berechtigung darauf hin, dass die eigentliche Bahnfahrt für Kinder bis 14 nach wie vor umsonst ist, wenn sie mit Erwachsenen reisen. Und das ist in der Tat ein echt guter Service, kann man mal anerkennen. Und ja, es ist Fakt, die Bahn muss gucken, wo sie Geld herbekommt. Letztes Jahr hat sie unterm Strich ein Defizit von 1,8 Milliarden Euro eingefahren. Verständlich, dass die Manager nach fast jedem Strohhalm greifen. Nur nach diesem Strohhalm hätten sie nicht greifen sollen. Denn die Wirkung ist fatal. Die Wut der ohnehin schon gebeutelten Bahnkundinnen und Kunden ist groß. Das kann man unter anderem in den sozialen Medien live verfolgen. Ein völlig falsches Signal, ausgerechnet die Familien stärker zur Kasse zu bitten. Ob wegen der höheren Reservierungspreise wirklich viele Familien künftig aufs Auto umsteigen, wovor Kritiker nun warnen, ist unklar. Aber es ist denkbar, was auch noch klimamäßig in die falsche Richtung gehen würde. Also, Deutsche Bahn, diesen Shitstorm hast du dir redlich verdient.
Das ist der Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Katrin Aue. 17.10 Uhr im RBB24 Inforadio. Jedes Jahr steigen die Flüchtlingszahlen weltweit. Heute hat das UN-Flüchtlingshilfswerk seinen neuen Jahresbericht vorgelegt. Besonders schwierig die Situation im Sudan. Gut 2 Jahre dauert der Krieg dort schon und die Folge eine riesige Flüchtlingswelle. Mehr von unserer Afrika-Korrespondentin Karin Bentsch.
Ein großer weißer Lastwagen steht in einer weiten, kargen Landschaft. Drumherum viel Nichts und ein paar Büsche. Nach und nach kommen immer mehr Menschen angelaufen, vor allem Frauen gehüllt in bunte Tücher. Auch Kinder sind dabei, zeigen Bilder der Nachrichtenagentur Reuters. Sie alle tragen kleine Plastikeimer in den Händen. Der Lastwagen bringt Nahrungsmittel in weißen Säcken. Auf der Plane über der Ladefläche steht in großen Buchstaben UNHCR, eine der großen Flüchtlingsorganisationen der Vereinten Nationen. Die Menschen hier im Flüchtlingslager im Osten des Tschad sind auf solche Lebensmittelspenden angewiesen. Sie stammen aus dem Sudan, sind wegen des Krieges in ihrer Heimat ins Nachbarland Tschad geflüchtet. Viele von ihnen leben schon seit über 2 Jahren hier. Eine beunruhigende Situation, sagt Patrice Awanzu vom UNHCR im Tschad. Seit April 2023 hat der anhaltende Konflikt im Sudan dazu geführt, dass mehr als 800.000 Flüchtlinge in den Tschad geflohen sind, wodurch die Gesamtzahl der sudanesischen Flüchtlinge im Tschad auf 1,2 Millionen gestiegen ist. Die Zahl der sudanesischen Flüchtlinge ist hier deutlich angestiegen. Das zeigt das Ausmaß der Vertreibung. Im Tschad können die geflüchteten Sudanesen in Frieden leben, aber sie leben auch in großer Armut. Die meisten Flüchtlingscamps bestehen aus einfachen Zelten oder selbstgebauten Hütten aus dürren Ästen und Plastikplanen. Obwohl das zentralafrikanische Land Tschad reiche Ölvorkommen hat, sind die meisten Menschen bitterarm. Das hat viel mit ungleicher Verteilung und Korruption in dem Land zu tun. Aber auch die internationale Gemeinschaft hält ihre Versprechen nicht. Nur 14% des zugesagten Geldes aus aller Welt wurde bislang tatsächlich gezahlt, sagt Patrice Awanzu vom UNHCR. Das ist eine beispiellose Krise, eine Krise der Menschlichkeit, eine Krise des Schutzes, weil Flüchtlinge uns von Verletzungen und Gewalt erzählen, die sie erlebt haben. Die Zukunft von Millionen unschuldiger Menschen, darunter auch viele Kinder, steht auf dem Spiel. Ohne eine deutliche Steigerung der Hilfsgelder kann es keine lebensrettende Unterstützung geben, in dem Maß, in dem sie erforderlich ist. Am weißen Lastwagen im Flüchtlingscamp sind mittlerweile alle Lebensmittel verteilt. Erst einmal gibt es etwas zu essen und Frieden. Aber solange der Krieg im Sudan tobt, gibt es für die sudanesischen Flüchtlinge hier im Tschad keine echte Perspektive.
Karin Bentsch über das Schicksal der sudanesischen Flüchtlinge im Nachbarland Tschad.
RBB 24 Inforadio Sport.
Im Europapark Rust gibt es eine Schweizer Bobbahn. Da hat sich der Deutsche Fußballbund gedacht, da veranstalten wir heute eine Pressekonferenz, ganz themengerecht. Findet die Frauen-Europameisterschaft doch in der Schweiz statt? Bundestrainer Christian Wück hat heute seinen EM-Kader also genau gegenüber von dieser Bobbahn bekannt gegeben. Und EM-Reporterin Martina Knief, wer ist dabei?
Es ist ein Kader ohne große Überraschungen, wie ich finde, aber eine sehr, sehr gute Mischung zwischen sehr erfahrenen Spielerinnen. Die älteste ist Torhüterin Ann-Kathrin Berger, die mit den meisten Länderspielen Sarah Däbritz und vielen jungen Akteurinnen. 7 sind dabei, die erstmals ein großes Turnier für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft spielen werden. Das Durchschnittsalter 25,6 Jahre. Franziska Kett von Bayern München sei da zu nennen. Eine, die sich kurz vor der Nominierung ebenso ins Rampenlicht gespielt hat wie Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt. Und mit dieser Mischung und einer sehr hohen Qualität, wie es Bundestrainer Christian Wück ausdrückte, geht das Team jetzt in die Vorbereitung und dann in die Europameisterschaft in die Schweiz, die mit dem Spiel für die deutsche Mannschaft gegen Polen dann starten wird.
Genau, Vorbereitung in Herzogenaurach. Da wird viel im taktischen Bereich trainiert. Das hat Bundestrainer Wück heute bei der Kadervorstellung noch einmal gesagt.
Er hat bewusst darauf verzichtet, der Bundestrainer noch ein Testländerspiel in der Vorbereitung zu machen, auch nicht gegen eine Nachwuchsmannschaft. Es wird nur trainiert in Herzogenaurach. Man will zusammenfinden, man will sich taktisch vor allen Dingen auf die drei Gruppengegner Polen, Dänemark und Schweden einstellen. Und es wird am Teamgeist gearbeitet. Der Teamgeist ist immer sehr, sehr wichtig gewesen bei den deutschen Fußballerinnen, hat das Team stets durch große Turniere getragen. Und kurz nach der Ankunft in Zürich am 30. Juni geht es für die deutsche Mannschaft in die Schweiz, steht auch dort nochmal eine Teambuilding-Maßnahme im Vordergrund. Mit der Qualität des Kaders und dem richtigen Teamgeist soll es klappen, für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft möglicherweise der eigenen Favoritenrolle gerecht zu werden.
Genau, kein anderes Land ist so häufig Europameister geworden wie Deutschland. Allerdings liegt der letzte EM-Gewinn der DFB-Frauen inzwischen 12 Jahre zurück. Aber Christian Wück und DFB-Direktorin Nia Künzer haben sich heute selbstbewusst gegeben, hat EM-Reporterin Martina Knief beobachtet.
Das Zielbild ist der Titel, so hat es DFB-Direktorin Nia Künzer formuliert und lachte dabei und schob hinterher. Ich denke, irgendwie immer noch wie eine Spielerin, die immer alles gewinnen will, wenn sie bei einem Turnier dabei ist. Warum nicht? Für mich gehört Gastgeber Schweiz zu den Geheimfavoriten, Star-Trainerin Pia Sundhage, dazu die langjährige deutsche Nationaltorhüterin Nadine Angerer als Torwarttrainerin. Die bringen da sehr viel Erfahrung rein. Und die deutsche Mannschaft fährt mit dem EM-Pokal nach Hause. Da setzen wir nochmal ein Fragezeichen dahinter. Topfavorit ist natürlich Spanien. Aber wenn all das eintritt, was man sich vornimmt, die taktische Finesse, die spielerische Reife, der jugendliche Elan und vor allen Dingen der Teamgeist, dann kann die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft in der Schweiz Großes erreichen.
EM-Reporterin Martina Knief war heute dabei, als der Bundestrainer den Kader für die Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz vorgestellt hat.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss, herzhaft lecker, mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Das Wetter in Brandenburg und Berlin, das war ja oder ist immer noch ganz wunderbares Sommerwetter da draußen. 23, 24 Grad meldet Berlin. In Cottbus 24 Grad, Frankfurt oder 23 Grad. Blauer Himmel, Sonnenschein bis zum Abend, ein paar Wattewolken, aber Regen gibt es nicht und der Wind weht böig aus Nordost.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ingo Janssen jetzt wieder.
Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 20 Minuten plus in Richtung Werder ab Potsdam Nord 10 Minuten. Gute Nachrichten von der A12 in Richtung Frankfurt-Oder. Die Unfallstelle zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist geräumt und der Verkehr kann sich langsam aber sicher wieder normalisieren. In Berlin entspannt sich die Lage allmählich. Staus allerdings weiterhin auf der 100 in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz 20 Minuten plus, in Richtung Neukölln zwischen Hohenzollerndamm und Albuinstraße nochmal 20 Minuten. Andere Stauschwerpunkte in der Berliner Innenstadt sind noch rund um Alex, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Außerdem Baumschulenstraße, Karl-Marx-Straße sowie in Spandau zwischen Falkenseer Platz und Bahnhof. Ja, und Staus stadtauswärts haben wir zum Beispiel auf der 113 bis Tunnel Rudower Höhe, hier etwa 15 Minuten plus. Außerdem auf der Malchower Chaussee und der Landsberger Allee in Lichtenberg und Marzahn.
Jetzt wird 17.19 Uhr. Schönen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl im Studio. 242 Passagiere waren an Bord. Fluggäste und Crewmitglieder. Viele Inder, aber auch Briten, Portugiesen, Kanadier. Wir müssen einen Flugzeugabsturz in Indien vermelden. Die Boeing-Maschine war auf dem Weg nach Europa, nach London. Ingo Janssen hat die Nachrichten.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist die Lage noch unklar. Der Polizeichef der Stadt Ahmedabad hat erklärt, es gebe keine Überlebenden und außerdem Todesopfer am Boden. Dagegen hat die Fluglinie Air India mitgeteilt, verletzte Passagiere seien in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Die meisten haben die indische Staatsangehörigkeit, viele aber auch die britische. Das Flugzeug war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil. Deshalb stehe Deutschland zu Recht an der Seite der Ukraine.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine neue Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland fordern. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Damit reagiert die iranische Führung auf den Druck des Westens, endlich sein gesamtes Atomprogramm gegenüber internationalen Inspektoren offenzulegen. Am Vormittag hat die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschland-Tickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. An Christine Schenten, RBB 24 Landespolitik.
Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, so Wegner. Am einfachsten wäre es, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde, sagte er weiter. Selbst wenn der politische Wille vorhanden sei, werde es in Berlin in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, das Ticket zu finanzieren. Auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde forderte ein baldiges Treffen der Ministerpräsidenten, um über die künftige Finanzierung zu beraten. Nicht nur Berlin stellt die Finanzierung aktuell in Frage. Wie ein Bericht der Welt zeigt, haben auch andere Bundesländer bereits mit einem Rückzug aus dem Deutschlandticket gedroht.
Gesetzliche Krankenkassen müssen für teure Hörgeräte unter Umständen deutlich mehr Zuschuss bezahlen als bisher. Das hat das Bundessozialgericht geurteilt. Die Kassen müssen demnach für teure Geräte auch dann bezahlen, wenn der gemessene Hörgewinn nur gering ist. Hörbehinderte Menschen dürften vom technischen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Derzeit zahlen die Kassen Festbeträge um die 700 Euro, die Geräte kosten aber oft mehrere tausend Euro. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hat er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecko in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Adlershof 23 Grad, Wannsee 24, Wittstock 21 und Senftenberg 26 Grad. Die Nacht wird klar bei 12 bis 7 Grad. Morgen dann wieder durchweg sonnig bis 26 Grad. Samstag sogar bis 30 Grad. Ja, und Sonntag sind dann teilweise kräftige Schauer möglich. Die Zeit 17.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl ist für Sie im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Als die Passagiere in die Maschine von Air India in der Stadt Ahmedabad eingestiegen sind, da sind sie wohl davon ausgegangen, dass sie jetzt demnächst in einer Stunde etwa in London Gatwick landen würden. Doch dann ist der Dreamliner der Firma Boeing kurz nach dem Start in ein Wohngebiet gestürzt. An Bord der Maschine 242 Menschen. Zunächst hat es geheißen, es gibt keine Überlebenden. Nun stellt sich heraus, wohl mindestens ein Mann hat überlebt. Hier der aktuelle Bericht aus Indien von Stefanie Markert.
Es sollte ein Flug werden, der Kontinente verbindet, sagt die Moderatorin bei New Delhi TV. Doch er endete in einer Katastrophe. Dann zeigt der Sender Bilder vom Minister für zivile Luftfahrt am Unglücksort. Ausgebrannte Flugzeugteile, verbogenes Metall, zerstörte Gebäude. Ramua Naidu erklärt.
My condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved.
Meine Anteilnahme, meine Gebete, meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer. Wir versuchen, jede Art von Hilfe zu leisten. Es ist sehr traurig, dass auch Menschen aus anderen Ländern und Kinder unter den Opfern sind. Es ist ein Unfall, der die Nation erschüttert.
So it's an incident which has shaken the nation also.
Indiens Premier Narendra Modi spricht von einer Tragödie. Flug Air India 171 sollte von der westindischen Stadt Ahmedabad, einer Wirtschaftsmetropole mit über 5 Millionen Einwohnern, nach London Gatwick fliegen. 230 Passagiere waren an Bord, darunter Inder, Briten, Portugiesen und ein Kanadier, dazu 12 Crewmitglieder. Eine Angehörige, Bhavna Patel, war mit letzter Hoffnung zu einem örtlichen Krankenhaus geeilt. Meine Schwester wollte nach London. Sie hatte mittags einen Flug, aber das Flugzeug ist abgestürzt. Sie sagt es beherrscht in die Kameras, als wäre noch ein Wunder möglich. Und dann meldet die Polizei wirklich einen Überlebenden. Dem 40-jährigen Mann ist wohl zugute gekommen, dass er direkt am Notausgang saß. Platz 11a, erste Reihe Economy. Er sei herausgesprungen, heißt es in indischen Medien. Auch Ramila hat Glück im Unglück. Während das Flugzeug weitere Menschen in den Tod reißt, als es auf eine medizinische Hochschule stürzt, kann sich ihr Sohn retten. Mein Sohn ist zum Mittagessen in sein Wohnheim gegangen. Genau da fiel das Flugzeug herunter. Ich konnte mit ihm sprechen. Er ist aus dem zweiten Stock gesprungen, etwas verletzt, aber in Sicherheit. Die Unglücksmaschine, eine Boeing 787 Dreamliner. Boeing war jüngst immer wieder mit Sicherheitsproblemen in den Schlagzeilen. Für dieses Modell aber sei es der erste Crash, betont auch New Delhi TV. Der Dreamliner sei eine sehr moderne Maschine, hochdigitalisiert und mit mehreren Sicherheitsbackups. Interviewte Experten können derzeit aber noch nicht sagen, warum die Maschine nicht an Höhe gewann, nach einem Notruf herabsank und explodierte. Das Unglücksflugzeug war 11 Jahre alt. Air Marshal Sanjeev Kapoor fordert nun im indischen Fernsehen:
I feel the government should have a serious look.
Die Regierung muss sich ernsthaft die Flächen neben den Start- und Landepisten ansehen. Die müssen beräumt werden und frei sein. Die Aufklärung der Unfallursache wird zudem Wochen, wenn nicht Monate in Anspruch nehmen.
The real cause of accident will take a few months to come.
Indiens Luftfahrtminister verspricht vor Ort, jeden Stein umzudrehen, um das Unglück aufzuklären.
Eine vollbesetzte Passagiermaschine der Air India ist heute im Nordwesten von Indien abgestürzt. Es ist 17.28 Uhr. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist heute in Kiew in der Ukraine zu Besuch beim ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Deutsche und ukrainische Rüstungsbetriebe sollen künftig auf breiter Basis zusammenarbeiten, haben die beiden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz angekündigt. Die Rüstungskooperation soll beiden Ländern helfen, der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland und Deutschland, um künftig in der Landesverteidigung besser aufgestellt zu sein. Korrespondent Florian Kellermann hat die Äußerungen des Verteidigungsministers aufgenommen.
Es geht darum, schnell an die Systeme zu kommen. Und das gewährleistet man am besten durch Geld. Deswegen ist Deutschland bereit,
die Finanzierung zu übernehmen, mitzuübernehmen für Long-Range-Fire-Systeme, die in der Ukraine produziert werden. Und die ersten Systeme dürften noch in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.
Präsident Zelensky konkretisierte, mit diesen weitreichenden Waffen sind sowohl Drohnen als auch Raketen gemeint. Tatsächlich entwickelt die Ukraine seit einigen Jahren bereits verschiedene Raketentypen, darunter mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Pistorius erklärte, es sei schneller und effektiver, der Ukraine Mittel zur eigenen Produktion von Waffen zur Verfügung zu stellen, als der Ukraine Waffen zu liefern. Insgesamt wolle Deutschland seine Hilfe für die Ukraine in diesem Jahr noch einmal deutlich aufstocken, um weitere 1,9 Milliarden Euro, so der Verteidigungsminister, auf rund 9 Milliarden Euro. Dazu zählt auch die Lieferung von weiteren Flugabwehrsystemen vom Typ Iris-T. Pistorius nahm hier indirekt auch Bezug auf die Diskussion in der SPD, wo einige Politiker jüngst in einem sogenannten Manifest eine Abkehr von der bisherigen Russlandpolitik und ein Zugehen auf Russland forderten.
Putin geht gerade in diesen Wochen besonders brutal vor. Er ist wieder vermehrt auf Ziele in der Zivilbevölkerung, zivile Ziele umgeschwenkt. Die Massivität von Drohnen und Marschflugkörpern und Raketenangriffen ist enorm. Niemand kann ernsthaft annehmen, dass Wladimir Putin gerade interessiert ist, ernsthafte Gespräche zu führen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden.
Die Bundesregierung sei überzeugt davon, dass es Aufgabe der Europäer sei, die Ukraine zu unterstützen. Deutschland wolle dabei vorangehen, so Pistorius. Die Ukraine verteidige nicht nur sich gegen den russischen Angriff, sondern auch die Freiheit und den Frieden von Europa insgesamt. Das wachsende deutsche Engagement dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich die USA zunehmend aus der Ukraine Unterstützung zurückziehen. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe war zum ersten Mal der US-Verteidigungsminister nicht anwesend. In einigen Bereichen bleibe die Hilfe aus den USA aber unersetzlich, erklärte der ukrainische Präsident Zelensky, darunter bei der Satellitenaufklärung und der Luftverteidigung gegen ballistische Raketen. Die Rüstungskooperation werde auch Deutschland helfen, so Zelensky, weil der russische Angriffskrieg technologische Entwicklungen hervorbringe, an denen so auch die deutsche Rüstungsindustrie teilhaben könne. Wir können mit Deutschland Partnerschaften eingehen, weil deutsche Firmen in der Rüstungsproduktion stark sind und sich an Regeln halten. Sie tun das, was sie sagen. Wir können unsere Technologie nicht mit allen Partnern teilen, sondern nur mit denen, denen wir wirklich vertrauen. Und wir vertrauen Deutschland. Insgesamt solle die Kooperation einen Umfang von 30 Milliarden US-Dollar an Investitionen erreichen, so Zelensky. Zu Pistorius' Besuch gehörten auch symbolische Gesten, so die Niederlegung eines Kranzes am Kiewer Unabhängigkeitsplatz, wo Angehörige über die Jahre Kreuze für tausende gefallene Soldaten aufgestellt haben. Einige Punkte von Pistorius' Besuch blieben nicht öffentlich.
Aus Kiew war das unser Korrespondent Florian Kellermann. Drei marode Brücken sind in den vergangenen Wochen in Berlin abgerissen worden. Bei vielen weiteren müsste auch dringend was passieren, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde. Es müssen in den kommenden 10 Jahren etwa 120 Brücken in Berlin ersetzt oder grundlegend instand gesetzt werden. Und die Kosten beziffert die Senatorin auf 1 Milliarde Euro. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat heute in seiner Aktuellen Stunde über das Thema debattiert. Unter der Überschrift Berlin macht Tempo bei Brücken und Verkehrsfluss. Landesreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopp vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wuhlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopp bislang nicht eingerichtete Busspuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Immer die Debatte heute im Berliner Abgeordnetenhaus, Reporterin Kirsten Buchmann.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Erst der Patentstreit, jetzt die Übernahme. Vor Gericht haben sich die Pharmakonzerne BioNTech und CureVac darum gestritten, wer die entscheidenden Schritte bei der Entwicklung des Impfstoffs gegen das Coronavirus gemacht hat, also wer das Recht auf das Patent hat. Dieser Streit hat sich mit dem jetzigen Übernahmeangebot erledigt. BioNTech will CureVac kaufen, bietet den Aktionären den Tausch in eigene Aktien an. Das mag überraschen. Zuletzt ist es bei den beiden geschäftlich nicht so doll gelaufen. Nun erhofft man sich wohl, gemeinsam wieder richtig in Fahrt zu kommen auf dem Pharmamarkt. Wirtschaftskollege Thomas Wagner erläutert den angestrebten Deal bei BioNTech.
Bis Ende des Jahres, heißt es in den Mitteilungen beider Unternehmen, soll die Übernahme abgeschlossen sein, vorausgesetzt die CureVac-Aktionäre sind verkaufsbereit. Davon gehen die Manager in beiden Konzernzentralen aber aus. Gleichwohl ist die geplante Übernahme von CureVac durch BioNTech beim ersten Hinsehen eine faustdicke Überraschung. Denn beide galten bis vor kurzem noch als erbitterte Konkurrenten. Rückblende, Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie ist ausgebrochen. BioNTech Mainz und CureVac Tübingen liefern sich einen erbitterten Wettlauf um einen Impfstoff. Den gewinnt BioNTech um Längen, erwirtschaftete 2022 mit dem Corona-Impfstoff einen Gewinn von 9,4 Milliarden Euro, während CureVac in diesem Bereich trotz intensiver Entwicklungsarbeit in die Röhre guckt. Es kommt sogar zum Patentstreit zwischen den beiden Unternehmen in Mainz und in Tübingen. Aus den Streithähnen von einst werden nun aber Partner. Der eine übernimmt den anderen. Wie denn das? Das hat mit der drängendsten Frage zu tun, die sich für beide Unternehmen derzeit stellt. Was nun? Was produzieren und entwickeln nach Corona? Und da zeigen sich große Gemeinsamkeiten zwischen CureVac und BioNTech. Beide gelten als Unternehmen, die führend sind bei der Entwicklung von Wirkstoffen in der Krebsimmuntherapie. Beide nutzen dabei die mRNA-Technologie, die sich schon beim Corona-Impfstoff bewährt hat.
Seit über zwei Jahrzehnten verfolgen beide Unternehmen ähnliche Ziele und sind dabei oft Herausforderungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln angegangen. Mit dieser Transaktion wollen wir komplementäre wissenschaftliche Kompetenzen im Bereich mRNA unter einem Dach vereinen.
Lässt sich Alexander Zehnder, Vorstandschef von CureVac, in einer Unternehmensmitteilung zitieren.
Diese Transaktion ist für uns eine Investition in die Zukunft der Krebsmedizin. Wir wollen komplementäre Fähigkeiten und Technologien zusammenbringen.
Ergänzt Ugo Sahin, Forschungschef und Gründer von BioNTech, ebenfalls in einer schriftlichen Mitteilung. Dort hofft man in Zukunft wieder auf gute Geschäfte. Zuletzt nämlich lief es auch bei BioNTech nicht mehr ganz so rund. Weil sich Corona-Impfstoffe einst weltweit gefragt zunehmend als Ladenhüter erweisen, musste BioNTech für 2024 erstmals seit Jahren einen Nettoverlust von 700 Millionen Euro ausweisen. Der Rekordumsatz von fast 19 Milliarden Euro im Corona-Jahr 2021 ging zuletzt auf 2,75 Milliarden Euro zurück. Daher die Suche nach neuen Geschäftsfeldern und nach potenziellen Übernahmekandidaten, wie jetzt CureVac in Tübingen.
BioNTech will also CureVac schlucken. Das ist die Meldung heute Nachmittag in der Inforadio Wirtschaft. Das Wetter. in Berlin und Brandenburg. Da haben wir 23 Grad in Brandenburg an der Havel, 24 Grad in Cottbus und 24 Grad in Berlin. Sehr schön sonnig, so gehen wir in den Abend, in der Nacht dann wolkenlos und es könnte frisch werden. 12 bis 6 Grad sagen die Meteorologen voraus, wer also heute richtig lange im Biergarten sitzt. 12 bis 6 Grad. Morgen am Freitag wieder volle Sonne und es werden bis zu 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Immer noch Stau auf der A10. Ingo Janssen.
Betroffen ist die westliche A10. Baustellenstau vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 20 Minuten plus. In Richtung Werder ab Potsdam Nord 10 Minuten. Die A12 Richtung Frankfurt-Oder zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde West. 8 Kilometer Stau nach beendeten Bergungsarbeiten. Nach Berlin etwas Geduld brauchen Sie noch auf der A100. In Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz 20 Minuten plus. In Richtung Neukölln zwischen Hohenzollerndamm und Albuinstraße nochmal 20 Minuten extra. Staupunkte in der Innenstadt außerdem rund um Alex, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Stadtauswärts staut es sich außerdem noch auf der B2 in Malchow. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist vor der Flughafenstraße in Richtung Britz gesperrt. Und schon mal vorab wegen der S-Bahn. Hier werden im Nachtverkehr Busse eingesetzt. Und zwar ab ca. 21 Uhr für die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Und ab 23 Uhr für die S9 zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.
Ja, gut zu wissen. 17.40 Uhr, 20 vor 6.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Sehr bewegende Augenzeugenberichte hatten wir eben vom Flugzeugabsturz im Programm. Ein Mann soll überlebt haben, weil er unmittelbar am Notausgang gesessen hat. Ist wohl noch schnell rausgesprungen, bevor die Maschine verbrannt ist. Das Unglück. Erste Nachricht bei Ingo Janssen.
Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind 204 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zudem Todesopfer gegeben haben. Für das ARD-Studio Neu-Delhi, Anna Lubeckmann.
Nur wenige Minuten nach dem Start stürzte die Boeing 787 vom Typ Dreamliner ab, unmittelbar in einem Wohngebiet in der Millionenmetropole Ahmedabad im Nordwesten Indiens. Das Flugzeug krachte unter anderem in eine medizinische Hochschule. Die Ursache für den Absturz ist bislang unklar. Laut der Fluggesellschaft Air India stammen die meisten Insassen aus Indien. Außerdem sollen etwa 50 Briten, 7 Portugiesen und ein Kanadier im Flugzeug gewesen sein. Auf Fernsehbildern ist eine meterhohe schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle zu sehen. Die Lösch- und Rettungsarbeiten laufen.
SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid in der Ukraine und dafür, dass dort jeden Tag Menschen sterben, sagte Klingbeil in Berlin. Deutschland stehe zu Recht an der Seite der Ukraine. Hier werde es mit ihm als SPD-Chef und Vizekanzler keine Kehrtwende geben, so Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke kurz vor dem Parteitag eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Damit reagiert die iranische Führung auf den Druck des Westens, endlich sein gesamtes Atomprogramm gegenüber internationalen Inspektoren offenzulegen. Am Vormittag hat die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und anderen Hinweisen auf geheime Aktivitäten gefunden. Die Grünen haben ihren Abschlussbericht zum Fall Gelbhaar vorgelegt. Darin räumt die Partei Fehler in der Affäre um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten ein. Aus dem Hauptstadtstudio Torben Ostermann.
Schon am Anfang des Berichts steht, die Partei sei mit der Aufklärung überfordert gewesen. Im Umgang mit dem Fall sei die Partei ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Der Bundesvorstand beschreibt ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite die potenziellen Opfer, auf der anderen die im Rechtsstaat fest verankerte Unschuldsvermutung. Für die Grünen-Führung ist das parteiinterne Verfahren gegen Gelbhaar damit abgeschlossen. Um Meldungen von möglichem Fehlverhalten künftig besser organisieren zu können, soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Ende vergangenen Jahres sind Belästigungsvorwürfe gegen den grünen Politiker Stefan Gelbhaar öffentlich geworden. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete über diese Vorwürfe, ohne die Identität einer zentralen Zeugin ausreichend zu überprüfen. Später stellte sich heraus, dass diese Zeugin falsche Angaben gemacht hatte.
Über den Amokläufer an einer Schule in Graz sind neue Einzelheiten bekannt geworden. So wurde bei seiner Musterung durch das Bundesheer wegen psychischer Auffälligkeit abgelehnt. Diese Erkenntnisse durfte die Armee aber aus Datenschutzgründen nicht weitergeben, so ein Sprecher. Bei einer zivilen Behörde hatte der 21-Jährige dann aber einen psychologischen Test bestanden, um sich legal eine Pistole zu beschaffen. Der Täter lebte laut Ermittlern sehr zurückgezogen und begeisterte sich für Ego-Shooter-Computerspiele. Er hatte den Amoklauf minutiös geplant, bei dem er 10 Menschen und anschließend sich selbst umbrachte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Adlershof 23 Grad, Wannsee 24, Wittstock 21 und Senftenberg 26 Grad. Die Nacht wird klar bei 12 bis 7 Grad, auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag dann bis 30 Grad, Sonntag sind teilweise kräftige Schauer möglich. Die Zeit 17.45 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Boblitz und Fettschau, eine ungesicherte Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio.
Mit Sabine Dahl, ich grüße Sie. Die Proteste gegen die Regierung Trump und ihre Einwanderungspolitik in den USA weiten sich aus. Nicht nur in Los Angeles, auch in New York, Chicago, Seattle, Washington zum Beispiel gibt es Demonstrationen. Das haben wir uns noch mal genauer angeschaut im Gespräch vor anderthalb Stunden live mit unserem Korrespondenten Ralf Borchardt in Washington. Bei ihm ist es ja noch viel früher am Tag und deswegen habe ich ihn gefragt, gab es gestern Abend, gestern Nacht weitere Proteste in den Städten?
Es gab weitere Proteste, nicht nur in Los Angeles, allerdings auch dort auf ein sehr kleines Gebiet begrenzt, sondern in vielen Städten der USA, Dallas zum Beispiel, Philadelphia, Chicago, New York. Aber überall sind es Proteste, aber im Rahmen. Das sind mehrere hundert Menschen meist, manchmal mehrere tausend, wie vorgestern Abend in New York. Also keine Massenproteste weiterhin, sondern Proteste von vielen kleineren Gruppen in vielen Städten der USA. Aber eben keine Massenbewegung, das kann man nicht sagen, auch nicht in Los Angeles.
Müssen wir uns genauer schildern. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles beobachtet ja überwiegend friedliche Proteste in einem winzigen Gebiet der Millionenstadt. Präsident Donald Trump und auch Teile der Medien, die sprechen von schweren Ausschreitungen in Los Angeles. Was stimmt?
Naja, am Wochenende gab es Ausschreitungen in Los Angeles. Wir haben es in den Fernsehbildern gesehen. Brennende Autos, Tränengaswolken, den Einsatz von Gummigeschossen über mehrere Tage. Aber meine Einschätzung und die der allermeisten Sicherheitsexperten, die kritisch draufschauen, das war Polizeisache. Das war ein Ausmaß, das normalerweise die Polizei von Los Angeles, die ja auch weiterhin großenteils im Einsatz ist, im Griff haben könnte, mehr oder weniger. Und die Soldaten, die der Präsident nun gegen alle Gepflogenheiten, gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien, gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles dorthin geschickt hat. Die beiden sind Demokraten, also die andere Partei. Die sind auch nicht aktiv im Einsatz. Die stehen passiv, die Nationalgardisten, um ein Bundesgebäude, in dem unter anderem illegale Einwanderer festgehalten werden. Aber sie sind nicht aktiv im Einsatz, auch nicht die Marineinfanteristen, die Trump nun zusätzlich dorthin beordert hat.
Gehen die Razzien denn weiter, also die Suche nach illegalen Einwanderern?
Ja, in vielen, vielen Regionen der USA und Städten, nicht nur in Los Angeles. Die Razzien gehen weiter, relativ aggressiv. Die Einwanderungsbehörde, abgekürzt ICE, geht gegen Einwanderer vor. Und nachdem Trump ja gesagt hatte, er will sich konzentrieren auf Menschen ohne Aufenthaltsstatus, regulärem, die er illegale Migranten nennt, selbst Donald Trump, der Präsident, sich hier auf Kriminelle zu konzentrieren, ist es offensichtlich so, sagen Bürgerrechtsgruppen, dass eben auch andere Menschen, die regulär arbeiten, die Steuern zahlen, hier festgenommen und abgeschoben werden. Wir können das nur sehr schwer überprüfen. Es sind Millionen von Einwanderern, die leben in diesem Land, die auch arbeiten, die viele Jobs machen, die andere nicht machen wollen, die jetzt Angst haben, sich zum Teil nicht mehr an ihren Arbeitsplatz trauen, weil ihnen eben durch die konsequente Abschiebepolitik die Festnahme und Abschiebung droht.
Und die Stimmung schaukelt sich weiter hoch. Was macht eigentlich die Opposition? Die Demokraten sind ja merkwürdig ruhig.
Naja, Gavin Newsom ist ja als Gouverneur von Kalifornien, er ist Demokrat und er will offenbar möglicherweise Präsidentschaftskandidat werden, aber die nächste Wahl ist noch weit weg. Er ist im Moment ein Gegenspieler, ein öffentlicher. Er schimpft ja auch aus vollen Rohren auf Donald Trump, nennt ihn einen Diktator oder jedenfalls einen Präsidenten mit diktatorischen Tendenzen. Aber es stimmt, Sie haben recht, insgesamt ist es so, auch im Kongress in Washington, die Demokraten sind in beiden Kammern in der Minderheit, sie haben keine einheitliche Strategie, sie haben keine eindeutige Führungsfigur, also sie sind nicht in der Lage, die Kritik an Donald Trump, die es gibt, jedenfalls in den kritischen Medien, auch bei vielen Menschen, mit denen wir sprechen, zu nutzen, um sich wirklich effektiv gegen die republikanische Mehrheit in beiden Kongresskammern oder gegen diesen sehr entschlossen vorgehenden Präsidenten zu positionieren.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Einfach, wie Sie sagen, die sind zerstritten.
Sie sind zerstritten zum einen. Es liegt auch an unterschiedlichen politischen Systemen. Ein Präsident hier ist für 4 Jahre gewählt. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, im Kongress ein konstruktives Misstrauensvotum wie im Deutschen Bundestag zu führen, wenn es denn eine Mehrheit gegen ihn gäbe, die es bisher nicht gibt. Denn die Republikaner haben die Mehrheit in beiden Kammern und die Republikaner folgen Donald Trump.
USA-Korrespondent Ralf Borchert in Washington war das über die andauernden Proteste gegen die Regierung Trump und ihre Einwanderungspolitik.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Cyberangriffe erleben unsere Netzwerke jeden Tag. Meistens merken wir das gar nicht. Diese Angriffe kommen unter anderem aus China. Das Land versucht, so wichtige Informationen in Deutschland auszukundschaften. Zwar bestreitet das Regime in Peking. Das nationale Cyberabwehrzentrum aber registriert verstärkt Angriffe aus China. Was diese anrichten können, das zeigt ein Fall, den das ARD-Politikmagazin Kontraste exklusiv rekonstruiert hat. Dazu mehr von Reporterin Anna Korwes.
Der lange Arm der chinesischen Dienste reicht offenbar bis in den Bayerischen Wald. Hier in Wetzell befindet sich ein Geo-Observatorium des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie, kurz BKG. Hier werden Schwankungen der Satelliten in der Umlaufbahn berechnet, unerlässlich für Navigationssysteme von GPS bis Galileo. 2021 geht beim Nationalen Cyberabwehrzentrum die Meldung ein, dass Hacker ins BKG eingedrungen sind. Robert Formanek gehört zur Taskforce, die sich um diesen Angriff kümmern soll.
Wir haben dann festgestellt, dass das Einfallstor eine Schwachstelle war auf einem Server, der eben vor allem Wetzell bedient, also diesen Standort Wetzell, wo ein Geo-Observatorium besteht, das international auch Daten austauscht, um eben diese Koordinaten für die Flugsicherung und andere Abnehmer beispielsweise zusammenzustellen.
Über den Server in Wetzell breiten sich die Hacker im gesamten System des Bundesamts aus. Das muss vorübergehend die Arbeit einstellen.
Also wenn ich einen staatlichen Akteur im Haus habe und ich bereite Grunddaten für ein Koordinatensystem vor, das in der deutschen Flugsicherung beispielsweise benutzt wird, dann kann ich mir ja nicht mehr 100% sicher sein, dass all diese Daten korrekt sind.
Falsche Navigationsdaten, die Konsequenzen könnten verheerend sein. Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu dem das Cyberabwehrzentrum gehört, vermutet man China hinter diesem Angriff. Die Interessen Chinas hätten sich verändert, beobachtet Präsidentin Claudia Plattner. Gegenüber Kontraste erklärt sie,
die Ziele, die durch chinesische Akteure vor allen Dingen angesteuert werden, waren traditionell vielfach Industriespionage, also Hightech-Unternehmen. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich mehr auch in den politischen Raum verschoben. Das heißt, wir sehen mehr, dass wirklich auch staatliche Institutionen angegriffen werden, Parteien, Stiftungen.
Chinas Führung breche auch systematisch internationale Absprachen zur Gefahrenabwehr. Eine solche Absprache lautet, dass Sicherheitslücken, die in Betriebssystemen entdeckt werden, der weltweiten Cybersicherheits-Community gemeldet werden sollen. Chinesischen Staatsbürgern sei dies aber untersagt worden, so Plattner.
Also in der Vergangenheit war es so, dass gerade auch chinesische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen viel beigesteuert haben bei Schwachstellen, wo man einfach Lücken ins System gefunden hat. Kein System ist perfekt. Die wurden dann gefunden, die werden dann gemeldet und dann hat der Hersteller immer die Möglichkeit, auch die zu schließen. So, das war in der Vergangenheit so. Seit einigen Jahren gibt es dort ein entsprechendes Gesetz, das quasi den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verbietet, das dann publik zu machen.
In China dürfen die Lücken nur noch staatlichen Stellen gemeldet werden. So sammelt das Land Wissen über mögliche Einfallstore in Computersysteme an. Kontraste möchte mit chinesischen Offiziellen über dieses Thema sprechen. Die chinesische Botschaft in Berlin teilt aber lediglich schriftlich mit, sämtliche Vorwürfe seien völlig aus der Luft gegriffen und böswillige Unterstellungen antichinesischer Kräfte, die man entschieden zurückweise.
Anna Korwes hat diese investigative Recherche rund um Chinas Cyberangriffe zusammengefasst. Sie können sich das heute Abend angucken im ARD-Politikmagazin Kontraste, 21.45 Uhr im Ersten. Kontraste, 21.45 Uhr im Ersten.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Wer sich für aktuelle Kunst interessiert, auf den wartet in Berlin ein geballtes Programm in den kommenden Tagen und Wochen. Morgen Abend wird die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst eröffnet und das an gleich 4 verschiedenen Orten der Stadt. In den Kunstwerken in Mitte, den Sophiensälen, dem Hamburger Bahnhof und in einem ehemaligen Gerichtsgebäude in Berlin-Moabit sind bis zum 14. September Bilder, Skulpturen, Videoinstallationen und Textilarbeiten zu sehen. Kulturreporterin Andrea Handels war heute bei der Pressekonferenz, konnte schon ein bisschen was sehen. Andrea, der Titel der diesjährigen Biennale heißt Das Flüchtige Weitergeben. Was ist damit gemeint?
Ja, also der Titel verweist darauf, dass es eben nicht nur fertige Kunstwerke sind, die hier ausgestellt werden, sondern vieles in Bewegung ist, dass das Publikum eine wichtige Rolle dabei spielt und die Kunst weiterdenken und weitergeben kann und soll. Und das während der Berlin-Biennale immer auch wieder Theater und Spoken-Word-Veranstaltungen und Performances und Spaziergänge stattfinden. Und Axel Wieder, der Direktor der Berlin-Biennale, der erklärt das so.
Der Titel der Biennale, das Flüchtige Weitergeben, hat ziemlich viele Bedeutungsebenen. Zum einen deutet es auf das Flüchtige hin als etwas Ephemeres, was eben als Kunstwerk nicht immer so ganz greifbar ist. Und dann ist das Ganze als Satz, aber auch wie so eine Art, im Englischen sagt man Instruction Piece, eine Arbeit, die man als Besucher oder Besucherin selber ausführen muss. Und das heißt, nach dem Sehen auch davon zu erzählen und es weiter zu verbreiten.
Und insgesamt sind bei dieser Biennale 170 Arbeiten von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Und von denen wurde mehr als die Hälfte extra für diese Biennale produziert. Es sind also viele Auftragsarbeiten.
Und gibt es etwas, was diese Arbeiten verbindet?
Ja, also mein Eindruck war, und ich konnte nur ziemlich flüchtig drauf gucken, dass es unheimlich viel um Politik geht, um Widerstand gegen autoritäre Regime, um Protestbewegungen in vielen Ländern, Militärgewalt, Justizwillkür. Und die Kuratorin der Biennale, Sascha Kohler, sie sagt zu ihrer Auswahl:
It is really about aesthetics, I would say.
Es geht um die Ästhetik. Ich finde in jeder Kunst eine politische Bedeutung. Ein Freund von mir aus Myanmar, der gestorben ist, hat gesagt, Künstler zu sein ist politisch. Du kannst alles machen. Es muss keinen politischen Inhalt haben, um eine tiefe Resonanz auf unser Tun in der Welt zu erzeugen.
Sascha Kohler stammt ursprünglich aus Indien. Sie hat auch enge Verbindungen nach Myanmar. Sie lebt jetzt in Italien und in Berlin. Und die zur Biennale eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, die kommen aus über 40 Ländern, aber viele leben auch eben in Berlin, das ja eine Stadt des Exils für viele geworden ist. Und bei der Pressekonferenz heute war auch Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Sie leitet die Kulturstiftung des Bundes, die die Berlin-Biennale fördert.
Diese Biennale trifft, finde ich, sehr gut den Nerv der Zeit, weil sie sich mit der Frage beschäftigt, was können die Künstler überhaupt in oppressiven Systemen? Wie können sie die oppressiven Systeme beeinflussen? Oder was bedeutet ihre Kunst in oppressiven Systemen, in autoritären Regimen?
Die Biennale ist ja auf 4 Gebäude verteilt. Ist überall gleich viel zu sehen?
Ja, also in den KW Institute for Contemporary Art, das ist wirklich sehr groß, über 4 Etagen verteilt. Jede Etage hat ein bisschen ein anderes Flair, ein anderes Thema. In den Sophiensälen und im Hamburger Bahnhof sind es eher kleinere Ausstellungen. In den Sophiensälen wird es auch Theater im Rahmen der Biennale geben. Und dann gibt es noch das frühere Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße. Und da sind hauptsächlich kleine Räume mit vergitterten Fenstern, in die jeweils eine Installation hineingesetzt wurde. Also sehr schön zum Beispiel das ehemalige Badezimmer, in dem die Künstlerin Helena Wambembe in einem Video zeigt, wie man aus Schlamm einen Kuchen herstellt. Und man hat ja aber viel Zeit, sich das alles in Ruhe bis zum 14. September anzugucken. Und jetzt am Wochenende stehen viele Performances auf dem Programm der Berlin Biennale.
Die 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst mit dem Titel Das Flüchtige Weitergeben wird morgen Freitagabend 19 Uhr in den KW Kunstwerken eröffnet. Und wir haben es gehört, geht dann bis zum 14. September. Vielen Dank, Andrea Handels. So, Bernhard Kempf macht jetzt hier im Studio weiter. Da gibt's gleich nochmal ein aktuelles Interview mit unserem Korrespondenten in Indien. Sabine Dahl wünscht einen schönen Abend. Ich sage Ade und hier ist Ingo Janssen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 20 Minuten plus, in Richtung Werder ab Potsdam Nord 10 Minuten. A12 Richtung Frankfurt-Oder zwischen Friedersdorf und Storkow stockender Verkehr nach beendeten Bergungsarbeiten. Sie brauchen bis zu 30 Minuten länger. In Berlin brauchen Sie etwas Geduld noch auf der A100 in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz 15 Minuten plus, in Richtung Neukölln zwischen Hohenzollerndamm und Albuinstraße ebenfalls 15 Minuten. Staupunkte in der Innenstadt sind außerdem Spandauer Damm am Stadtring sowie die Bereiche rund um Alexanderplatz, Elsenbrücke und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Unseren Verkehrsservice, den gibt es natürlich auch in der RBB 24 Inforadio App. Allen unterwegs gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Ingo Janssen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind 204 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord befanden sich insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zudem Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hatte er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecko in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz, Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie